SRF 3.
Vor der Nationalbank sind alle gleich. Auch staatsnahe Einrichtungen müssen künftig Negativzinsen zahlen. Der mächtige russische Gazprom-Konzern ist zu mächtig. Gazprom droht deshalb eine Milliardenbuße. Nach dem Grob kommt der Feinschliff. Die Atomverhandlungen mit Iran gehen in die nächste Runde. Eigentlich sollte es die letzte sein. Das Wetter auch morgen wieder sonnig und mild. Am Mikrofon Angelique Welchli und mit den Nachrichten Thomas Fuchs.
In der Schweiz müssen künftig auch staatsnahe Einrichtungen Negativzinsen auf ihre Einlagen bei der Nationalbank zahlen. Das betrifft etwa die Pensionskassen des Bundes und der Nationalbank selbst. Ausgenommen von den Negativzinsen bleiben hingegen die Girokonten der Bundesverwaltung und der AHV. Nicht ein Bundesrat, sondern der jeweilige Botschafter wird die Schweiz in Moskau und Kiew an den Feiern zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor 70 Jahren vertreten. Damit setze die Schweiz ihre bisherige Praxis fort, an solchen Gedenkfeiern zurückhaltend teilzunehmen, schreibt das Departement für Auswärtige Angelegenheiten. Schon vor 5 Jahren, zum 65. Jahrestag, seien nur Botschafter anwesend gewesen. Russland plant am 9. Mai eine große Militärparade zum Jahrestag des Sieges. Zahlreiche westliche Staats- und Regierungschefs haben ihre Teilnahme abgesagt. Wer von einem Schuldner Geld zugut hat, soll seine Forderungen künftig leichter durchsetzen können. Der Bundesrat hat dazu Änderungen des Konkursrechts in die Vernehmlassung gegeben. Wenn ein Gläubiger ein Konkursbegehren stellt, haftet er nach geltendem Recht für die Kosten. Er geht damit ein finanzielles Risiko ein. Gemäß dem Vorschlag des Bundesrates soll künftig der Schuldner die Kosten für das Konkursverfahren tragen müssen. Bei Firmen sollen dabei die Personen haftbar gemacht werden können, die im Handelsregister eingetragen sind. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat den Bundesrat zum Handeln aufgefordert, angesichts der Flüchtlingstragödien im Mittelmeer. In einem Brief an Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga fordert Amnesty unter anderem höhere Flüchtlingskontingente. Weiter müssten Visa leichter erteilt und die Familienzusammenführungen erweitert werden, heißt es in dem Schreiben. Staaten der EU sollen künftig Gentech-Pflanzen verbieten können, auch wenn sie auf EU-Ebene zugelassen sind. Das schlägt die EU-Kommission in Brüssel vor. In den Mitgliedstaaten werden solche Pflanzen zum Teil gegen den Willen der jeweiligen Länder zugelassen, weil die nötige Mehrheit dagegen nicht zustande kommt. Kritik gegen diese Praxis kommt sowohl von der Industrie als auch von Umweltschützern. In der EU sind derzeit 58 gentechnisch veränderte Organismen zugelassen, als Lebensmittel oder als Tierfutter. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.355 Punkten plus 0,6%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,2%. Der Euro wird zu 1.0357 gehandelt und der Dollar zu 96,59 €.
Info 3 Abend.
Nun sind die Atomverhandlungen mit Iran auf die Zielgerade eingebogen. Was Anfang April am Genfer See ausgehandelt worden war, war quasi der Rahmen. Nun geht's ums Eingemachte, um die Feinarbeit. In Wien haben sich dafür Delegationen der UNO und der Iraner getroffen. Spätestens Ende Juni soll ein völkerrechtlich bindendes Abkommen vorliegen, das den 12-jährigen erbitterten Atomstreit beendet. Doch der Weg dahin ist nach wie vor weit. Viele Fragen sind noch offen. Welche denn? Das fragte ich Fredrik Steiger, der sich bei uns mit Sicherheitsfragen befasst.
Es gibt zwei Hauptknackpunkte. Der eine ist die Frage der Sanktionen. Da fordert der Iran, und zwar sowohl der geistliche Führer Khamenei wie Präsident Rouhani, dass, wenn es ein Abkommen gibt, alle Sanktionen sofort fallen. Auf einen Schlag. Die Gegenseite, vor allem die Amerikaner, möchten aber nur eine graduelle Aufhebung der Sanktionen, also immer dann, wenn der Iran seine Teile des Abkommens erfüllt, also das Atomprogramm zurückfährt, wird eine Scheibe an Sanktionen sozusagen aufgehoben. Der zweite Hauptknackpunkt betrifft die Überwachung des iranischen Atomprogramms. Da fordern die UNO-Vetomächte plus Deutschland, dass der Iran der UNO-Atombehörde überall, jederzeit und ohne Voranmeldung Zugang gewährt. Und da gibt es vor allem Hardliner im Iran, die sagen, das wäre eine Schande für den Iran, ein Gesichtsverlust, und sind da nicht bereit einzuwilligen.
Alle Parteien in diesem Iran-Konflikt haben eigentlich großes Interesse an einer Einigung. Das heißt, es geht gar nicht ohne Entgegenkommen. Warum halten alle so strikt an ihren Forderungen fest?
Weil in den beiden Hauptwidersacherländern, in den USA und im Iran, starke Kräfte gegen ein Abkommen sind. In den USA sind das vor allem die Republikaner. Die einen aus ideologischen Gründen, andere, weil sie sagen, dem Iran ist ohnehin nicht zu trauen. Dritte, weil sie sagen, wenn man Zugeständnisse gegenüber dem Iran macht, ist das eine Gefahr für Israel. Im Iran sind es ebenfalls Hardliner, und zwar solche, die grundsätzlich keine Annäherung an die Vereinigten Staaten wollen, die den Eindruck haben, die Feindschaft zu den USA ist systemstabilisierend für das Mullah-Regime in Teheran. Und dann gibt es auch andere, die massiv von der jetzigen Situation profitieren, weil sie nämlich in die Schmuggelgeschäfte zur Umgehung der Sanktionen involviert sind.
Bis Ende Juni höchstens wird nun verhandelt. Was kommt dann?
Das ist völlig unklar. Alle Beteiligten sagen, Ende Juni ist der letztmögliche Termin, aber natürlich wird man, wenn es nicht gelingt, möglicherweise diplomatische Tricks anwenden, die Uhren anhalten, doch noch ein paar Tage dazugeben. Aber klar ist, eine Verzögerung erhöht die Chancen auf ein Abkommen nicht, weil das nämlich auf allen Seiten, vor allem in den USA und im Iran, eher den konservativen Kräften, eher den versöhnungsunwilligen Kräften Auftrieb geben wird.
Sagt unser Mann für Sicherheitsfragen, Fredrik Steiger.
Info 3 Abend.
Es geht ein Gespenst um auf dem Schweizer Bankenplatz. Es schleicht sich zwar nur rum, aber wird dennoch langsam sichtbar, das Gespenst Bankensterben. Denn nicht alle Banken schaffen den Schritt in die neue Welt mit ausgehöhltem Bankgeheimnis, Steuertransparenz und automatischem Informationsaustausch. So sind in den letzten Jahren zahlreiche Banken von der Bildfläche verschwunden. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Es sind Dutzende Banken, die in der Schweiz verschwunden sind, aufgekauft oder liquidiert. Der Branchenexperte Philipp Rickert vom Beratungsunternehmen KPMG beobachtet diesen Prozess schon länger. Mit dem Wort «Bankensterben» tut er sich allerdings schwer.
Also Sterben ist natürlich sehr ein negatives Wort. Aus unserer Sicht sehen wir einen deutlichen Transformationsprozess, einen Strukturwandel, der vor allem natürlich das Private Banking in der Schweizer Bankenlandschaft anbelangt. Und da sehen wir einen Transformationsprozess, der sehr schmerzhaft ist.
Verschwunden sind also vor allem Privatbanken. Ihr Kerngeschäft, das Verwalten von Kundengeldern, steht unter Druck, seit das Bankgeheimnis weg ist. Vor allem die Auslandbanken ächzen. Entsprechend sieht Martin Maurer, der Geschäftsführer des Verbandes der Auslandbanken, eine ernüchternde Bilanz.
Ende 2014 waren noch 118 ausländische Banken hier. Das waren 2009 waren es 156.
Das zeigt, für internationale Banken gehört es nicht länger zum guten Ton, eine Niederlassung in der Schweiz zu haben. Vor allem die britischen Banken sind laut Martin Maurer besonders aggressiv über die Bücher gegangen.
Praktisch alle diese größeren Institute haben nicht nur die Schweiz geschlossen, haben in 25 Ländern haben sie irgendwelche Entitäten geschlossen, weil sie einfach sagen, es ist zu komplex, so kleine Institute in einem so großen Laden zu führen. Und da müssen wir etwas einfacher werden in der Art und Weise, wie wir aufgestellt sind.
Es sind aber nicht nur Auslandbanken, es sind auch Schweizer Banken von der Bildfläche verschwunden. Jüngstes Beispiel, das Traditionshaus La Roche wird von der Ostschweizer Notenstein geschluckt. Auch hier dürften vor allem die Kosten im Vordergrund stehen, denn das Verwalten von Kundengeldern ist aufwendiger geworden. Branchenfachmann Philipp Rickert verweist auf die verschärften Bankgesetze im In- und Ausland.
Man muss die Regulierung verstehen, das ist kostenintensiv. Dann muss man sicherstellen, dass sich alle Leute daran halten, das ist kostenintensiv. Und sie müssen wesentlich mehr an Marketing, Branding im Ausland machen, damit sie an die Kunden überhaupt im legalen Umfeld herankommen und diese für ihre Bank gewinnen können.
Die Experten sind sich einig, es werden noch weitere Banken verschwinden. Und die, die hier bleiben, müssen ihr Geschäftsmodell neu erfinden.
Info 3 Abend.
Viele östliche EU-Länder beziehen ihr Gas oder zumindest einen Teil davon vom russischen Unternehmen Gazprom. Die Marktmacht von Gazprom sei enorm. Das Unternehmen missbrauche seine Macht, sagt dazu die EU-Kommission. Sie untersucht den Fall schon seit über 2 Jahren. Heute nun hat sie dem Konzern die Vorwürfe schriftlich vorgelegt. Gazprom droht eine hohe Buße. Doch es geht in diesem Verfahren um viel mehr als um Gas und um Geld. Aus Prag berichtet Urs Bruderer.
Gazprom hat dicke Post erhalten von Brüssel. 12 Wochen Zeit geben die Wettbewerbshüter dem russischen Gasgiganten für eine Stellungnahme zu den Vorwürfen. Danach führt die Kommission die Untersuchung weiter. Am Ende solcher Verfahren droht eine Buße von bis zu 10% des Jahresumsatzes. Im Falle von Gazprom wären das 10 Milliarden Euro. Die EU-Wettbewerbshüter stützen ihr Verfahren auf Razzien ab, die sie bei Energieunternehmen durchführten. Im Wortlaut sind die Vorwürfe nicht bekannt, doch verriet man heute in Brüssel einige Details. Unterschiedliche Gaspreise seien wohl zulässig, hieß es, aber Gazprom verlange von Bulgarien, Polen und den baltischen Staaten einen zu hohen Preis für sein Gas. Andere Länder kommen billiger an russisches Gas. Die Preisunterschiede machen bis zu 40% aus, so die zuständige EU-Kommissarin. Und Gazprom schützt seine unfaire Preispolitik, indem es Gas nur unter der Auflage liefert, dass dieses nicht weiter exportiert werden darf. Auch darin vermutet die EU-Kommission einen Verstoß gegen EU-Marktregeln. Und in Bulgarien und Polen soll Gazprom seine Gaslieferungen gar mit Verpflichtungen verknüpft haben, in gewisse Pipelines und Pipeline-Projekte zu investieren. Noch ein Verstoß gegen EU-Marktregeln. Die EU-Kommission hat sich Mühe gegeben, ihr Verfahren gegen Gazprom als rein rechtliche Sache darzustellen. So strich sie heraus, dass sie wegen ähnlicher Probleme auch schon gegen europäische Unternehmen vorgegangen sei. Doch angesichts der Ukraine-Krise und der angespannten Beziehung zwischen Russland und der EU hat der heute genommene Schritt im Verfahren gegen Gazprom auch eine politische Dimension und ist mit Risiken verbunden. Denn einerseits ist unklar, wie sich die stark bis fast vollständig von russischem Gas abhängigen östlichen EU-Staaten im Weiteren verhalten werden. Und andererseits ist offen, wie Gazprom und Moskau jetzt reagieren. Gazprom hat die Vorwürfe heute als grundlos zurückgewiesen, der russische Außenminister hat sie als inakzeptabel bezeichnet. Und als die EU-Kommission ihr Verfahren vor 3 Jahren eröffnete, erinnerte Gazprom bereits daran, dass der Konzern unter der Verwaltung des russischen Staates stünde und den Status einer strategischen Organisation genieße. Das klingt nach politischem Säbelrasseln. Angesichts der Risiken sollten beide Seiten an einer einvernehmlichen Lösung interessiert sein. Doch Gespräche zur Beilegung des Streites wurden schon letztes Jahr geführt und sie scheiterten an der Frage der Höhe der zulässigen Gaspreise.
Das war Info 3 mit dem Wichtigsten des Tages und den Hintergründen dazu. Heute verantwortlich Daniel Hubacher und Angelique Welchli.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.